Seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Wie kommt man gut in ein neues Jahr? Ist gar nicht so leicht. Man kann sich ja nicht wirklich hineinbewegen. Wenn man irgendwo anders gut hinkommt, gut ankommt, einen guten Flug irgendwo hin erwischt, irgendwo hinläuft gut, dann kann man ganz viel für machen. Man kann jetzt aber nicht den richtigen Zeitpunkt für den Eintritt in ein neues Jahr gut erwischen. Also egal, was man macht, der kommt einfach. Der passiert einem einfach. Das geschieht einem einfach. Es gibt so ein paar Dinge im Leben, die funktionieren ganz ähnlich wie die Zeit. Du kannst nicht irgendwie mit der Zeit so umgehen wie sonst in deinem Leben, wie zum Beispiel an einen Ort ankommen. Wenn du an einen Ort kommst und wie du dich an einen Ort verhältst, das liegt ganz viel an dir. Aber in ein neues Jahr, in eine neue Zeit kommen, das ist gar nicht so einfach. Weil es passiert einem ja viel mehr. Und heute möchte ich über das Jahreslos reden. Und eigentlich ist es ja so, dass ich normalerweise am ersten Sonntag im Jahr über die offizielle Jahreslosung predige und am zweiten Sonntag dann über unser Krishona-Jahreslos. Aber dieses Jahr ist das ja anders und es ist aber auch ganz gut so, weil das passt beides unheimlich gut zusammen. Falls ihr das noch nicht wisst, die Jahreslosung, die offizielle für das Jahr 2020, steht in Markus 9, Vers 24 und heißt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Zur Information, das schreit ein Vater eines Kindes in Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ein Satz, der sich widerspricht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir gucken uns das mal an. Und dazu unsere Jahreslosung, die eigentlich auch sehr gut passt, aus Epheser 5, Vers 2. Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Auch das steht wieder so ein bisschen in so einem größeren Zusammenhang. Der ganze Satz lautet eigentlich: So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Ich möchte erstmal ein bisschen über diesen Satz reden: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Normalerweise klingt das nach einem Satz, wo sich die Dinge widersprechen. Wenn ich etwas tue, dann kann ich nicht das Gegenteil erhoffen davon noch, weil dann tue ich es ja nicht. Also eine von beiden Aussagen stimmt ja im Prinzip nicht. Ich kann nicht sagen, ich gewinne, hilf mir zu gewinnen. Also da entweder gewinne ich dann nicht richtig oder ich brauche das. Ich kann auch nicht zu meiner Frau sagen, ich wasche ab, hilf mir beim Abwaschen. Dann wird sie sagen, entweder wäschst du jetzt ab oder ich wasche ab. Das geht bei vielen Dingen im Leben halt eben einfach so nicht, oder? Und bei Ich glaube, hilf meinem Unglauben scheint es ein noch größerer Widerspruch zu sein. Aber dieser Satz fällt nicht in der Bibel von ungefähr. Er fällt in eine sehr emotionale Situation hinein. Und zwar steht diese ganze Geschichte ja in Markus. Und in Markus, in dem Kapitel 9, gibt es so einen ganzen Reigen von Geschichten, die aneinandergereiht sind, die eigentlich aber so wie es aussieht, dort nacheinander passieren. Und zwar passiert zuerst die Verklärung. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Jesus geht mit drei Jüngern zusammen auf den Berg hoch und dort bauen sie eine Hütte für ihn und die anderen Propheten und sie merken zum ersten Mal so richtig, das ist Jesus Christus. Da erscheint er ihnen verklärt als Gott, nicht nur als Mensch, sondern so richtig auch als Gott. Und dann kommen sie runter und die anderen neun Jünger, die haben ein Problem. Und zwar ist jemand zu ihnen gekommen, der ein Kind hat, das besessen ist und die können es nicht heilen. Und Jesus heilt dann diesen Knaben. Und direkt danach im Anschluss erzählt Jesus von seinen Leiden, die ihm widerfahren wird. Und direkt im Anschluss danach fangen sich die Jünger an zu streiten, wer denn nun der Größte unter ihnen sei. So ein Kapitel, was ziemliche Hochs und Runter hat, aber was ein Thema hat. Und zwar dieses Thema ist der Glauben. Und irgendwie ist es auch das zentrale Kapitel von diesem ganzen Abschnitt in Markus. Und die Geschichte an sich, die ist auch schon verrückt genug. Da sind jetzt also diese neuen Jünger, die bekommen Besuch von einem Mann, der Hilfe braucht. Und normalerweise könnten sie ihm ja helfen, aber irgendwie klappt das nicht. Das Kind bleibt krank. Der Besessene, der Geist, der böse Geist, der bleibt da drinnen. Und der Mann kommt sofort zu Jesus gerannt, als er auf ihn zukommt und erzählt ihm, dass die Jünger das nicht schaffen. Die erste Reaktion von Jesus ist: Ihr ungläubiges Volk. Ihr ungläubiges Volk, und dann reißt er sie zurecht. Also es folgt so eine richtige, das könnte man fast sagen, tief frustrierten Jesus, der dann mal so richtig den ganzen Leuten, dem ganzen Volk, es um die Ohren haut, was für ein ungläubig und was für ein kleingläubiges Volk sie doch sind, Geschlecht. Und dann stellt er zudem noch eine Riesenbehauptung auf. Kennt diesen Vers, das ist der Vers direkt, der davor ist, Vers 23. Alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Das ist ein sehr bekannter Vers und den knallt Jesus dann mitten in dieses Gespräch, hinein. Und der Vater, völlig unter diesem Schock von dieser Aussage, Jesus tätigt dann diese Aussage halt eben, die dann ist: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus heilt den Knaben, treibt diesen Geist aus. Der Junge bekommt noch einen ganz schlimmen Anfall, aber er muss dann gehen, der böse Geist. Und nachdem die ganze Sache dann erledigt ist und die Leute gegangen sind, kommen die Jünger natürlich verschämt zu Jesus hin und fragen ihn: Woran hat es denn gelegen, dass der bei uns nicht weggegangen ist? Warum hat es bei uns nicht geklappt? Und dann sagt Jesus zu ihnen: Das funktioniert nur mit Beten und Fasten. Das funktioniert nur mit Beten und mit Fasten. Jetzt muss man wissen, dass das nicht die einzige Beschreibung dieser Geschichte ist im Neuen Testament. Wir haben ja 4 Evangelien und in 2 anderen, in Matthäus und im Lukas, kommt die Geschichte genauso noch einmal. Aber das Problem ist, dass dieser Satz, hilf meinem Unglauben, nur bei Markus steht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, steht nur bei Markus. Aber es gibt noch ein bisschen einen anderen Akzent bei den anderen Geschichten. Bei Matthäus zum Beispiel kommt dann wegen eures Kleinglaubens. Also er sagt nicht nur, dass das nur am Beten und Fasten liegt, sondern er sagt halt eben, das klappt auch nicht, weil ihr einen Kleinglauben habt. Das ist ein ganz komisches Wort, das taucht nur da auf. Und dann sagt er: Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg: Heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Nur bei Matthäus steht dieser Vers in dem Zusammenhang. Dieser Vers kommt auch noch in den anderen Evangelien vor, aber an einer ganz anderen Stelle. Das kann man sagen, hat er sich vertan oder ist das sowieso ein Ausspruch, den Jesus öfters gemacht hat? Auf jeden Fall wichtig ist, dass das diesen ersten Satz, der ja eigentlich schon kommt, auch im Markus-Evangelium, dass alle Dinge dem möglich sind, der da glaubt, nochmal verstärkt. So krass sagt das Jesus, werden Jesus diese Worte im Matthäus gesagt. Nicht nur alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, sondern er sagt sogar: Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, könnt ihr sagen zu diesem Berg: Heb dich dorthin, so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Und im Lukas, dazu kommt noch ein anderer Twist dazu, denn da fragen die Jünger überhaupt gar nicht dazu, sondern es heißt dort, sind alle einfach erstmal erschrocken. Alle sind erschrocken, entsetzt über die große Macht Gottes. Die sind baff nach der Heilung, einfach Münder offen. Aber der Lukas, der baut noch die ganze Geschichte noch etwas weiter auf. Das Lukas-Kapitel, das ist viel länger, in dem das drinne steht. Und der Lukas geht noch viel, viel mehr auf das Thema Glauben ein. Bei den anderen tönt das nur so an, aber der Lukas macht diese Geschichte ganz kurz, dafür die ganze Verklärungsgeschichte viel, viel größer zum Beispiel. Und dort fällt dann dieser Satz halt eben, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, doch nehme Schaden an seiner Seele. Auch ein bekannter Vers. Und in Vers 48, also kurz genau danach, wenn die Heilung passiert ist, fangen sich an, die Jünger zu streiten im Lukas-Evangelium, wer denn der Größte nun ist. Und da sagt Jesus halt eben, dass der Größte derjenige ist, der Geringste ist. Und in dieser ganzen Geschichte drinne fällt nun also dieser verrückte Satz mit dem Unglauben und Glauben. Und ich habe lange über diesen Satz nachgedacht. Also, was könnte der denn nun bedeuten? Was könnte der denn nun sein? So die erste Aussage und das Erste, was mir eingefallen ist, wie das denn nun zu verstehen sei, ist so ganz menschlich, wenn wir glauben wollen, sehen wir, dass wir voller Unglauben sind. Also der Mann ist vollen Glaubens dahin gekommen, dass sein Sohn geheilt werden kann und er erwartet das ja praktisch auch von Jesus, als er kommt, dass er sagt, hey, deine Jünger haben das nicht hingekriegt, das muss doch klappen. Und dann merkt er aber nach der Aussage von Jesus, sein Glaube, der hat wohl nicht gereicht. Und so könnte man jetzt auch den ganzen Vers sehen. Das wäre jetzt so die einfache Aussage davon. Und ich glaube, da ist was dran, aber ich glaube, da ist noch mehr dran. Denn in dem Vers vorher steht ja, dem, der da glaubt, dem ist nichts unmöglich. Und das sagt Jesus ja selbst. Das ist also der Augenblick, bevor dieser Mann diese Aussage trifft. Das ist dieser Satz, der ihn im Herzen trifft. Im Prinzip sagt Jesus da ja, wenn du richtig glaubst, dann sollte es dir möglich sein. Und vielleicht hat Jesus sogar diesen krassen Satz gesagt, wie er in dem anderen Evangelium steht, wenn du nur einen Glaube wie ein Senfkorn gehabt hättest, dann hättest du Berge versetzen können. Und für mich ist da die Frage, wen meint denn Jesus mit diesem Satz? Meint er sich damit vielleicht selbst? Ist das eine Selbstaussage? Oder meint er damit wirklich den Vater des Kindes? Guckt er ihn explizit an und meint, hey, wenn du diesen Glauben hättest, dann sollte es dir möglich sein. Oder meint er damit seine Jünger, die es ja offensichtlich nicht geschafft haben? Die 9, wo es nicht geklappt hat? Ich wette, die anderen 3 standen hinter in der Ecke und haben sich tierisch gefreut, besonders der Petrus und der Johannes. Die haben sich ja sowieso ein bisschen besser als die anderen Jünger gefühlt und haben gedacht, Mann, wenn wir dabei gewesen wären, dann hätte das geklappt. Also wer ist gemeint mit diesem Satz, dem, der da glaubt? Ich glaube, dass Jesus selbst damit gemeint ist. So wie die Bibel über diesen Satz spricht und über den Glauben spricht und so wie er auch da original aufgeschrieben steht, geht es darum, dass Jesus diesen Satz auf sich selbst bezieht. Es heißt, aus seiner Vollmacht und es heißt, aus seinem Glaubensgehorsam gegenüber Gott ist es ihm möglich, diese Heilung zu vollziehen. Das passt auch mit der Aussage nachher mit dem Gebet nämlich zusammen, mit dem Beten und Fasten. Weil wir wissen ja natürlich schon, dass sich Jesus in dem Augenblick nicht hingesetzt hat und erstmal einen Tag lang gebetet und gefastet hat. Er macht es ja recht spontan. Nämlich als er runterkommt und dann genau diese Situation vortrifft. Aber Jesus ist eins mit dem Vater. Und deshalb hat er die Vollmacht, weil er an den Vater glaubt. Und ich glaube natürlich auch, dass dieser Glaube, von dem Jesus da spricht, dass es da nicht nur um einen Glauben geht, weil die anderen haben es ja auch versucht, sie haben ja auch geglaubt, sondern es ist wirklich Jesus, der gemeint ist, dem das alleine möglich ist. Dem es auch alleine möglich ist, so zu glauben, weil er der Einzige ist, der den Vater so kennt und so an den Vater glauben kann. Und dann natürlich auch der Vater des Kindes. Aber nicht sein Glaube an sich, sondern sein Glaube in Jesus Christus. Auch nicht an Jesus Christus. Dass er selbst über die Vollmacht verfügen könnte. So zum Beispiel wie die Erwartung an die Jünger war. Aus dem eigenen Glauben an Gott heraus eine Heilung vollführen können. Sondern an dem Glauben in Jesus Christus. Und damit gilt dieser Vers auch für uns, glaube ich. Dem, der da glaubt, dem ist nichts unmöglich. Oder wer einen Glauben hat wie ein Senfkorn, der kann Berge versetzen. Das ist uns nicht aus unserem selbst erbauten Glauben möglich, sondern das ist nur an dem Glauben in Jesus Christus möglich. Und dann kann das passieren. Weil wieso sollten wir beten und fasten für etwas? Um uns eins zu machen mit Gott und eins zu sein in Gott und in seinem Willen zu handeln, um uns ganz auf ihn zu konzentrieren. Und das, was er will, zu tun und zu erbitten. Und dann wäre es uns auch möglich. Es ist also ein Geschenk der Glaube. Es ist mehr, als wir können. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass das unser Gebet wird. Und da ist auch dieser Satz vielmehr des Mannes nicht nur eine Aussage, okay, ich habe jetzt meinen ganzen Glauben zusammengenommen und jetzt musst du meinem Glauben helfen und dann wird mein Sohn gesund, sondern es ist ja vielmehr auf diese Aussage Gottes aus, dem, der da glaubt, ist alles möglich. Es ist eine Bitte an diesen Jesus, der da vor ihm steht. Ein, ich will ja, aber ich brauche dich. Es ist von einigen großen, das ist natürlich schwierig zu sagen, aber es ist von einigen Theologen, bekannten Theologen überliefert, dass sie genau das oft gebetet haben, genau diesen Satz. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Immer wieder in ihr tägliches Gebet mit hineingenommen haben. Und das macht auch wieder den Unterschied aus. Dass das einem etwas mehr ist, was bei Jesus in seiner Hand liegt. Der Glaube ist ja sowieso so ein geheimnisvolles Ding in der Bibel. Also der Glaube heißt auf Griechisch, und das sind da jetzt nicht irgendwelche komischen Zeichen, sondern das heißt Pistis, und das andere ist das Verb, das heißt Pistoio, das kommt im Neuen Testament vor. Und das heißt Glaube. Und jetzt müssen wir ein bisschen uns gucken, was das Wort eigentlich heißt. Für uns würden wir wahrscheinlich als erstes uns in den Sinn kommen, das heißt Vertrauen. Aber im Neuen Testament heißt das vielmehr ein, oder im Griechischen ein Fürwahrhalten. Das passt vielmehr auch in unseren heutigen Sprachgebrauch vielleicht so ein bisschen rein. Wenn ich sage, ich glaube, dass etwas so und so ist, dann heißt das, ich bin mir ziemlich sicher oder ich denke, dass wahr ist, dass Folgendes passiert ist. Das ist nicht Wissen, aber es ist irgendwie, ich halte das für wahr. Ich glaube, dass heute ein schöner Tag wird. Das heißt, Ich halte für wahr, dass der Sonnenschein noch eine ganze Menge weiterhält. Und dann ist eigentlich die Hauptbedeutung noch im Neuen Testament gehorchen. Gehorchen. Also deshalb ist in vielen Liedern, auch in älteren Liedern, gerade von einem Glaubensgehorsam die Rede. Das vermengt sich so ein bisschen so. Und dann natürlich aber auch das Vertrauen. Wenn das von Gottes Seite die Rede ist, dann ist ganz viel aber auch von Treue die Rede. Ich habe da Bundestreue geschrieben, weil das wird zum Beispiel immer dann benutzt, wenn es darum geht, dass sich Gott an ein Versprechen hält und an das wir uns dann wieder auch gebunden fühlen und halten können und dass wir daran glauben, dass Gott es hält. Also diese Bünde, die Gott in der Bibel mit den Menschen geschlossen hat. Und dann hat Glaube auch damit ganz viel damit zu tun, dass ein Wort, was man dafür nehmen könnte, ist zuverlässig. Zuverlässigkeit und Glaube, das passt wieder jetzt bei uns in unserem Sprachgebrauch nicht so rein. Wenn jemand "ich glaube" sagt, dann hat das eher was mit Zweifel zu tun. In der Bibel hat das eher was mit zuverlässig zu tun. Wenn ich sage, ich glaube, dann bin ich mir nicht ganz sicher, oder? Und in der Bibel hat das aber eine andere Konnotation, und zwar mit zuverlässig. Und vielleicht merkt ihr jetzt so, dass wir das Wort Glaube ganz anders benutzen, unseren normalen Sprachgebrauch, als es die Bibel eigentlich benutzt. Und dass das bei Jesus auch nochmal eine andere Bedeutung im christlichen Glauben bekommt. Und dazu muss man auch wissen, dass dieses ganze Glaubenskonzept ein total neues ist. Das Wort Glaube kommt ja relativ häufig im Neuen Testament vor. Im Alten Testament ist das eher eine total nebensächliche Sache. Das Konzept wird eigentlich erst nachher eingeführt. Und es ist auch total schwierig jetzt zu sagen, hey, das haben die von dem und dem hebräischen Wort, das da und da mal benutzt wurde, genommen. Und es kommt so, das ist was völlig Neues. Und es ist natürlich aber auch nicht so ganz einheitlich dadurch, wie andere Sachen, die in der Bibel halt schon vorher vorkommen. Aber nichtsdestotrotz ist also, wenn man sich das jetzt anguckt und die ganzen Bibelstellen anguckt, wo das Wort Glaube vorkommt, und gerade jetzt auch bei dem, was wir uns da angeguckt haben, dann hat das natürlich etwas damit zu tun, dass wir teilhaben an Gottes Macht. Teilhaben an Gottes Macht. Das kann ganz unterschiedliches bedeuten. Hier in unserem Fall teilhaben an Gottes Vollmacht, etwas Gutes zu tun. Teilhaben an Gottes Vollmacht. Das kann aber auch bedeuten, halt eben an seiner Macht zu erretten. Weil dem sollen wir ja auch glauben. Also ganz unterschiedlich teilhaben an Gottes Vollmacht, an dem, was Gott möglich ist und tun kann. Und vor allen Dingen nur Gott. Und damit heißt es auch, dass Glaube in der Bibel nirgendwo Besitz ist. Also Glauben haben als Besitz, also das heißt als ein Gut, das man selbst hat, über das man verfügen kann, oder aber Glauben haben als eine Fähigkeit zum Beispiel, die ich ausüben kann, das kennt die Bibel so nicht. Es ist vielmehr eine Bewegung. Glauben ist sich ein Zubewegen auf Gott hin. Immer wieder. Die ganzen Geschichten im Neuen Testament funktionieren ja meistens so, dass Glaube wächst. Da kann selbst eine Person sein, die schon ganz viel Glaubenserfahrung und so gesammelt hat. Und selbst das wird zum Beispiel in den Briefen, wird das auch von den Leuten vom Alten Testament behauptet, dass egal wie fest die schon im Glauben standen, immer diese Bewegung zu noch mehr Glauben hin ist. Als ob der mal wieder immer zwischendurch weg ist. Immer die Bewegung zu Glauben hin. Und das passt so gut, unheimlich gut ja auch in unsere Geschichte rein, in diesen Satz hinein. Jetzt verstehen wir diesen Satz vielleicht viel mehr. Glaube hilft meinem Unglauben. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und dann hat das etwas damit zu tun, dass dieser Kernsatz vom Glauben, das ist wirklich die Hauptaussage, die vorher da getroffen wird, dann die in dem Vers 23 über den Glauben, dass dann halt eben das nicht etwas ist, was wir haben, sondern etwas, was Jesus Christus selbst hat. Und was sein Grund ist für sein Erlösungswerk, dass er uns weitergeben kann. Diesen Glauben. Dass wir uns immer wieder wie dieser Mann auf seine grenzenlose Güte verlassen müssen. Wenn wir den Glauben nicht selbst besitzen, sondern er ein Geschenk Gottes ist, das wir immer wieder brauchen, um ihn in Anspruch zu nehmen können, um in seinem Leben zu sein können, dann hat das etwas mit grenzenloser Güte Gottes zu tun. Ein Gehorchen, manchmal ein Vertrauen, manchmal ein Fürwahrhalten, manchmal ein sich darauf verlassen, auf Gottes grenzenlose Güte, dass er Glauben möglich macht. Und das finde ich einen wunderbaren Satz, dieses Glaube hilft meinem Unglauben. Wisst ihr, das sind doch genau die Situationen, die wir immer wieder ins Leben kommen. Wie wir ins neue Jahr reinkommen, können wir nicht bestimmen. Es passiert einfach zu einem Zeitpunkt. Und uns passieren viele Dinge, die vielleicht nicht so einfach sind. Und dann kommt unser Glauben immer wieder an Grenzen dran. Da kommen Sorgen, Nöte, Ängste, Zweifel. Und dann können wir nicht unseren Glauben dem einfach entgegenstellen. Das erleben wir immer wieder, wie schwer das auch ist. Aber Gott gibt uns die Möglichkeit, dass wir das für wahr halten, dass wir manchmal einfach gehorchen müssen, dass wir manchmal ihm einfach vertrauen müssen oder uns einfach darauf verlassen müssen, dass seine große Gnade und Güte reicht und dass er handeln kann, richtig handeln kann. Und deshalb passt auch unser Jahresvers so gut da rein. Weil hier geht es ja genau darum. Der übergeordnete Kontext ist nämlich Gottes Liebe. Seine Güte und seine Gnade hält. Sie schenkt Glauben. Sie schenkt dir und mir immer wieder Glauben. Weil er der große, liebende Gott ist. Weil Gott selbst eine Lösung nämlich hat für alles, was wir haben. Und zwar Jesus Christus selbst. Jesus Christus, der diesen unerschütterlichen Glauben an den Vater hat, der diesen reinen und heiligen Glauben an den Vater hat, der diesen erlösenden Glauben an den Vater hat, der uns so sehr geliebt hat, dass er sich selbst gegeben hat als Gabe zum Opfer. Und zwar nicht als irgendein Opfer, sondern als einziges Opfer, das einen lieblichen Geruch hat, der Gott zufriedenstellt. Und weil dieser Jesus Christus da war und wenn wir an ihn glauben, in ihm glauben, durch ihn glauben, dann werden wir gerettet. Dann werden wir aber nicht nur gerettet, sondern dann erhalten wir das Leben in Fülle. Deshalb, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Deshalb können wir auch, wenn wir in der Liebe leben, diesen Glauben haben. Und deshalb können wir, wenn wir glauben, auch in der Liebe leben. Deshalb kann dieser Satz auch, lebt in der Liebe, unser Auftrag sein. Unser Auftrag, genau das für Menschen zu sein und Menschen zu erreichen, dass sie selbst erkennen können, wie sehr Christus uns Menschen geliebt hat. Dass er sich gegeben hat als Opfer. Und wenn wir jetzt nächstes Jahr anfangen werden zu beten für Menschen, dass sie genau das erkennen, für unsere Freunde oder Bekannte oder einfach Menschen um uns herum, dass sie erkennen können, wer dieser Jesus ist und dass sie ihn finden und erreichen können, dass sie von der Liebe Gottes angerührt werden und dass sie diesen Glauben empfangen, dann tun wir genau das. Und genau da kommen wir an diesen Punkt. Wir werden ihren Glauben nicht machen können. auch wenn Jesus das in der Bibel so oft sagt. Unser Glaube wird nicht reichen, dass unser Nächster, für den wir beten, Christ wird. Aber Jesus Christus kann es machen. Jesus Christus kann diesem Menschen, für den wir beten, den Glauben schenken. Deshalb können wir beten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Deshalb können wir leben in der Liebe, wie Christus uns geliebt hat. Und deshalb ist das auch unser Gebet. Und so finde ich, passen diese beiden Verse wunderbar zusammen. Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und ich glaube, hilf meinem Unglauben. So dass sie uns ins Gebet führen zu unserem Herrn Jesus Christus.